im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Studio Literatur, einer Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Mein Name ist Guido Naschert und ich möchte mit Ihnen heute auf eine Lesung in Weimar zurückblicken, deren Zustandekommen mich im letzten Jahr besonders gefreut hat. Der Schriftsteller und Lyriker James Noel, den Sie gleich im Gespräch mit mir als Moderator, seiner Übersetzerin Rike Bolte und seinem Verleger Peter Trier hören können, wurde 1978 in Haiti geboren und gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Autoren des Landes. Er lebt heute in der Normandie. Und er ist ein großer Verehrer Friedrich Nietzsches, wie wir erfuhren. Der Aufenthalt in Weimar war daher nicht nur für uns, sondern auch für ihn ein ganz besonderes Erlebnis. Im Literadukt Verlag, einem Verlag, der sich seit Jahren intensiv um die Übersetzung der Literatur der Karibik kümmert, sind inzwischen zwei Bände von James Noel erschienen. Eine Auswahl seiner Gedichte unter dem Titel »Die größte der Raubkatzen« sowie der Roman »Was für ein Wunder«, über den wir uns unterhalten haben. Für diesen Roman erhielt James Noel 2020 den Internationalen Preis des Hauses der Kulturen der Welt Berlin. Das Gespräch wurde in Weimar am 26. August 2020 in unserer Reihe »Literatur im Künstlergarten« im Haus der Weimarer Republik aufgezeichnet. Es wird an einer Stelle von einem Stück des haitianischen Musikers Wully Saint-Louis-Jean unterbrochen, welches das Gedicht »La Bonne Nouvelle«, die gute Nachricht von James Noel, vertont. James, es ist das erste Mal, dass du hier in Weimar bist, das erste Mal in Deutschland auch.
James, c'est la première fois que tu es à Weimar. Est-ce que c'est aussi la première fois que tu es en Allemagne?
Bonjour, pour commencer. C'est ma première fois à Weimar. Mais j'étais à Weimar longtemps avant, mais sans le savoir. Ça veut dire à travers Nietzsche, à travers Goethe. Je n'étais pas au courant que j'étais à Weimar.
Guten Abend. Ich bin nicht zum ersten Mal in Weimar. Ich bin vor langer Zeit in Weimar gewesen, ohne es zu wissen, nämlich indem ich Goethe gelesen habe. Aber ich wusste nicht, dass ich dadurch in Weimar war.
Et puis, j'étais invité par Rike Bolt. En fait, c'était elle qui avait insufflé l'idée de m'inviter au Festival de Poésie de Berlin il y a peut-être 4 ans.
Et dann bin ich dank Rike Bolte nach Berlin gekommen. Sie hatte die Idee, mich für das Berliner Poésie-Festival zu gewinnen vor 4 Jahren.
Ensuite, à la sortie de ce livre, Le plus grand des félins, j'avais une tournée dans 5 villes en Allemagne.
Und anschließend, als das Buch Le plus grand des félins, die größte der Raubkatzen, eine Auswahl von Gedichten auf Deutsch und Französisch herausgekommen ist, habe ich eine Tournee durch 5 deutsche Städte gemacht.
Also James ist eine der wichtigen haitianischen poetischen Stimmen und das merkt man auch in dem Roman, über den wir heute sprechen wollen, der übersetzt ist »Was für ein Wunder«. Das Geschehen wird in diesem Roman nicht direkt zur Geschichte, sondern zu einem Spiel von Stimmen, das sich in viele kleine Prosastücke aufteilt.
C'est la faute de Weimar. C'est la faute de Nietzsche. Quand j'ai découvert que c'était possible d'écrire par fragments, donc c'était un peu, mais sans raccourci, hein. Et il y a des auteurs comme ça, Nietzsche, Pessoa, qui écrivaient par fragments. Je pense que c'était une chance pour un paresseux comme moi de dire tiens, c'est possible.
Das ist die Schuld Weimars und die Schuld Nietzsches, der entdeckt hat, dass man in kleinen Fragmenten schreiben kann.
Ja, Nietzsche, das ist eine Leidenschaft, der wir dann morgen nachgehen werden, noch auf dessen Spuren wir uns dann morgen nochmal durch Weimar bewegen. Dieser Roman hat etwas, dieser Text hat etwas, dem gelingt etwas ganz Besonderes, würde ich sagen. Er handelt von der Erdbebenkatastrophe in Haiti vor 10 Jahren, im Januar 2010.
Und ce texte réussit un pari très spécial, c'est-à-dire il traite du séisme d'Haïti de 2010.
Und er schafft es, dieser Katastrophe, dieser Komplettzerstörung eines Landes, eines der ärmsten Länder der Region, der Welt vielleicht sogar, mit den Mitteln der Poesie dieser Katastrophe zu begegnen und aus einem gewissen Abstand von 7 Jahren doch ein Lebensgefühl mit Hilfe der Poesie zu entwickeln, dass dieser Katastrophe auch gerecht wird.
Et ce roman réussit le tour de force d'affronter cet événement catastrophique qui a touché un des pays les plus pauvres du monde par les moyens de la poésie et d'en tirer un sentiment qui est à la hauteur de cet événement.
Merci. Es sind 300.000 Menschen damals gestorben. Sind 300.000 nochmal so viel verletzt worden, sind 1,5 Millionen Menschen obdachlos geworden. Haiti hat 10, 11 Millionen Einwohner, also man sieht, das ist ein Zehntel der Bevölkerung. Und das ist ja eigentlich etwas, was gar nicht darstellbar erscheint in seinem Leid.
Il y a eu 300.000 morts à l'époque, autant de blessés et un million et demi de personnes devenues sans abri. C'est un dixième de la population, c'est normalement une chose qui n'est pas représentable artistiquement ou qui semble ne pas être représentable.
Und trotzdem gelingt es James Noel hier immer wieder Bilder zu finden, Gedankengänge zu verfolgen, Szenen zu entwickeln, Stimmen zu Gehör zu bringen, die ja eine poetische Antwort sind.
Réussit à trouver des images, à trouver des pensées qui permettent de trouver une réponse poétique.
Wir werden das Gespräch fortsetzen, aber ich denke, wir fangen mal mit, um Ihnen einen Eindruck davon zu geben, ja, mit einer kleinen Lesung an.
Wir lesen jetzt aus, es gibt eine Ouvertüre und jetzt lesen wir aus dem ersten Kapitel.
En ce temps-là, j'étais un être désaccordé, tellement désaccordé que je ne savais plus quel jour on était, quel mois, quelle année ou l'année de quel mois. On est où là? Dans le grand bordel du siècle. Tes couilles n'ont pas sonné le glas de toutes les cloches, salaud. Me dit un inconnu rencontré sur le tarmac de l'aéroport toute son ouverture. Un inconnu avec sa moustache portée comme une noire sentence, une vérité implacable. Je ne connaissais pas cet homme. Pourquoi m'a-t-il insulté alors que je m'adressais une simple question à moi-même, histoire de me situer ou pour entendre résonner ma voix dans le flou. On est où là? Le ciel de l'aéroport Toussaint Louverture est raturé d'avions. Ça fait un mois et des poussières que des engins atterrissent et repartent sans répit, comme ces appareils proviennent des quatre coins du monde pour apporter de l'aide à des millions de sinistrés. Ça provoque un mixage de bruit, de grondements issus de décollages en douce et des atterrissages parfois forcés. Un foisonnement de sang mêlé au va-et-vient de voyageurs qui arrivent d'un pôle à l'autre de l'univers. Une avalanche sonore qui monte du fond de l'air. Le grand concert des nations. Une chose est sûre. Je ne savais plus quel jour on était, ni quel mois, quelle année, ou l'année de quel mois. Les mauvaises langues disaient que je perdais mon almanach. Les valets répondaient que je perdais la carte. Déjà 7 ans. L'espace d'un battement d'ailes, de papillon oublié dans la mémoire qui fait des fortuitement dans l'oreille, putain de 7 ans. Le temps prend la poudre des scampettes. Le temps disséminé dans une empreinte d'ailes, de bestioles écrasées dans l'almanach. La grande secousse, le gourmand, le glouton, goudou goudou, a dû tout mélanger en moi. Je me confonds, je pleure. Alors que dans la cité, ce n'est pas bien vu un homme qui pleure. Je pleure pour rien, je gueule pour rien, comme un chien, j'aboie pour rien. Le contraste en même temps, c'est que je bande pour rien dans cet aéroport. Personnellement, je ne voulais pas voyager, mon sexe semblait porter cette envie sans moi. Depuis des lunes, grandeur et misère du corps qui vibre orageusement dans le chaos. Dérèglement de tous les sens, les propagateurs d'outrages et d'ouragans me taxent d'un culeur de mouche. C'est toujours le même problème quand on mène sa barque avec un peu de discrétion, comme personne ne remarque. Deux femmes dans mon environnement, on me traite d'enculeur de mouche. De forçat de nuit occupé à des travaux manuels étranges pour faire tache d'huile sur l'oreiller des secrets. Maintenant que ces mauvaises langues voient une femme, une beauté longiligne circulant avec des jambes qui prennent la ville de haut. Maintenant que ces vipères ont flairé la présence d'amore, voilà qu'ils ne rêvent que d'enfiler leur langue de vipère dans son oreille pour la faire tomber ou tout simplement la battre, l'empoisonner avec leur sale venin propre aux langues de vipère. J'ai connu le dérèglement de tous les sens. Lui, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, amouré, que je ne connais à peine, me conseille de l'accompagner en Italie. Mais l'Italie, à ce que je sache, est une terre qui tremble pour un oui ou pour un non. Pour moi, ce pays est un cheval ombrageux que balance des coups de pied par-ci, des coups de pied par-là. Un cheval qui a des complexes de mauvais joueur de football. La balle est dans ton camp, amore. Amore, médite. Je le sais, concède Bernard. Nous sommes à cheval sur le foot. Si tu veux, nous sommes à cheval sur plein de choses. Et par endroits, nous tremblons. Oui, la terre d'Italie s'est tremblée. Les mots d'amore ne m'ont pas fait rêver. Non, ils ne m'ont pas fait voyager. Momentanément, ils ont réactivé tous mes cauchemars. Tu imagines le ridicule pour un humain de survivre à un tremblement de terre dans son pays pour aller mourir ailleurs dans une catastrophe similaire. Ça me ferait passer pour le dernier des aliénés. Une fin pareille ferait jaser toute la planète et pisser de rire tous mes compatriotes dans le dernier trou de ville et des villages du pays. Ils pisseraient de rire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je ne suis pas venu au monde pour que n'importe quel petit bossu ricane sur mon dos. Au moins, tu comprends ça, amore. Réfléchis bien, Bernard. Ça te ferait beaucoup de bien de partir. D'ailleurs, tous tes amis sont partis. Eux, ils sont allés de l'autre côté, par enjambement. Paix à leur âme. C'est le moment pour toi de partir, pour souffler un peu. S'il te plaît, Bernard, parlons-en demain. Si demain est un autre jour.
Ja, also das ist das eigentlich erste Kapitel des Buches. Es gibt eben eine Ouvertüre. Das Buch ist sehr musikalisch. Manche Kapitel oder Textteile sind mit Musiknoten überschrieben und die Ouvertüre ist eben überschrieben mit der Note G und heißt auch Grund. Und darin kommt es zu einer Art Ankündigung der Katastrophe, die das Erdbeben, wie wir ja eben schon gehört haben, und es ist ja auch beziffert worden, also diese verheerende Katastrophe sozusagen ankündigt. Und das ist ein Schmetterling einerseits, der auch wichtig ist im Zusammenhang der Chaostheorie. Also James Noel befasst sich eben auch mit der Frage, was Chaos eigentlich ist und wie Chaos entsteht und sozusagen sich auch fortsetzt und sich auch in einem Text niederschlägt. Und der Schmetterling ist aber auch eine der Inkarnationen, sage ich mal, eines Voodoo-Geistes, Papaloko. Das heißt, es ist tatsächlich auch sehr vielschichtig, schon zu Beginn des Textes. Und das Kapitel, aus dem James gerade gelesen hat und aus dem ich jetzt eben in der deutschen Fassung lese, da wird es sehr, es ist geerdeter, der Text. Der Protagonist, es gibt eben einen Protagonisten, es ist ein choraler Roman, in dem also viele Stimmen sprechen, aber es gibt eine Hauptfigur und diese Hauptfigur ist ein Schelm des 21. Jahrhunderts, der viel in Google unterwegs ist und sich darüber auch äußert und aber eben vor allem im Chaos unterwegs ist des Erdbebens. Und inmitten dieses Erdbebens, dass er eben einem Wunder gleich, deswegen eben auch, was für ein Wunder, also einem Wunder gleich überlebt, verliebt er sich in eine Italienerin. Nur, dass man jetzt vielleicht ein bisschen besser versteht, worum es in diesem Kapitel geht. Und diese Italienerin fordert ihn dazu auf oder lädt ihn dazu ein, mit ihr nach Italien zu gehen. Genau. Das Kapitel heißt Auf dem Rollfeld. Damals war ich völlig verstimmt. Ich war so dermaßen verstimmt, dass ich nicht einmal wusste, welcher Tag war, welcher Monat, welches Jahr oder welches Jahr in welchem Monat. Wo befinden wir uns? Im Irrenhaus des Jahrhunderts. Deine Eier haben noch lange nicht alle Glocken, geschweige denn das letzte Stündlein geschlagen, du Wichser, knallte mir ein Unbekannter, dem ich auf dem Rollfeld des Flughafens Toussaint-Louverture über den Weg lief, an den Kopf. Ein Unbekannter, der einen Schnauzbart trug wie einen schwarzen Urteilsspruch, wie eine schonungslose Wahrheit. Ich kenne den Mann doch gar nicht. Wieso beleidigt er mich? Ich habe mich doch eben nur gefragt, wo ich eigentlich bin, beziehungsweise habe versucht, meine eigene Stimme in dem ganzen Gewirr hier ausfindig zu machen. Wo, bitte, sind wir gerade? Der Himmel über dem Flughafen Toussaint-Louverture ist von Flugzeugen zerschrammt. Seit einem Monat und ein paar Gequetschten landen hier ohne Unterlass Maschinen und fliegen wieder ab. Da die Dinger aus allen vier Ecken der Welt kommen, um Hilfe für die Millionen von der Katastrophe Heimgesuchten einzufliegen, ergibt das einen wahren Geräuschmix aus dem Klang sanft abhebender Maschinen und dem Lärm so manch notlandenden Fliegers. Ein Lautgewuchere, in das sich das Kommen und Gehen der Reisenden mischt, die von einem Ende der Welt zum nächsten eintreffen, eine sich aus der Luft lösende Lautlawine, das große Konzert der Nationen. Eins ist sicher. Ich wusste weder, welcher Tag, noch welcher Monat, noch welches Jahr in welchem Monat war. Böse Zungen behaupteten, ich hätte meinen Kalender verschludert. Die Jungs meinten, ich hätte die Orientierung verloren. 7 Jahre schon. Der Raum eines in der Erinnerung versunkenen Schmetterlingflügelschlags, der im Ohr rauschte. Verdammte 7 Jahre, die zu Staub zerfallene Zeit verpulvert unter dem Flügelabdruck eines im Kalender zerdrückten Viechs. Das große Beben, der fiese Feinschmecker, das Vieh, Vielfraß, der Goudou-Goudou-Gourmand, er hat in mir wohl alles durcheinandergebracht. Ich verwechsle alles, heule, obwohl es in dieser Stadt gar nicht gern gesehen ist, dass ein Mann heult. Ich heule ohne jeden Grund los, maule ohne jeden Grund, belle ganz grundlos los wie ein Hund. Gleichzeitig und im Gegenzug bin ich geil, bin völlig geil auf diesem Flughafen unterwegs, ohne jeden Grund. Persönlich gesehen wollte ich gar nicht weg. Ich wollte diese Reise selbst gar nicht. Doch mein bestes Stück schien seit Monaten schon ganz unabhängig von mir reiselustig zu sein. Wie besessen schwingen Lust und Elend des Körpers im Chaos mit. Entregelung aller Sinne. Die Verleumdungs- und Sturmlosbrecher bezeichnen mich als Wortwichser. Es ist immer das Gleiche, wenn man versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Da in meiner Nähe nie eine Frau zu sichten ist, bezeichnet man mich als Wortwichser, als einen Nachtmalocher, der seltsamer Handarbeit nachgeht und dann Spuren auf dem Laken hinterlässt. Jetzt aber, wo die bösen Zungen schließlich doch eine Frau erblicken und dazu noch eine gärtenlange Schönheit mit Beinen, die nur so auf die Stadt herunterschauen, jetzt, wo diese Schlangen die Anwesenheit von Amore gewittert haben, ja, da träumen sie nur noch davon, ihre Schlangenzungen in ihr Ohr zu züngeln, um sie zu Fall zu bringen oder schlicht umzulegen, um mit ihrem Dreckschlangengift zu vergiften. Ich habe mit der Entriegelung aller Sinne zu tun gehabt. Hör-, Seh-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn. Amore, die ich eben erst kennengelernt habe, legt mir nahe, sie nach Italien zu begleiten. Italien aber ist, soweit ich weiß, ein Land, das wegen nichts und wieder nichts zu beben beginnt. Ich halte dieses Land für ein schreckhaftes Pferd, das hier einen Fußtritt setzt, dort mit dem Huf ausschlägt. Ein Pferd mit den Komplexen eines miesen Fußballspielers. Du bist dran. Amore geht in sich. Ich gebe zu, dass wir auf Fußball stehen, Bernard. Wenn du so willst, stehen wir auf ziemlich viel Zeug. Und manchmal kommen wir eben ins Beben, ja wirklich. Italien versteht sich aufs Beben. Die Worte von Amore laden mich nicht gerade zum Träumen ein. Nicht einmal eine Kopfreise bescheren sie mir. Sie bestätigen bislang bloß meine gesamten Albträume. Was meinst du, wie das wohl rüberkommt, wenn ein Mensch ein Erdbeben in seinem Land überlebt, um dann im Ausland an einer ähnlichen Katastrophe zu verenden? Ich wäre der hinterallerletzte Trottel. So ein Ende würde auf der ganzen Welt tosenden Beifall auslösen. Meine Landsleute selbst im allerletzten Winkel, im hinterallerletzten Loch, würden sich in die Hosen machen vor Lachen. Sie würden sich von Nord bis Süd, von Ost bis West in die Hosen machen. Ich bin noch nicht auf die Welt gekommen, damit ein dahergelaufener Buckel sich über mich totlacht. Das wirst du bestimmt verstehen, Amore. Lass es dir in Ruhe durch den Kopf gehen, Bernard. Bestimmt täte es dir gut, rauszukommen. Deine Freunde sind übrigens alle weg. Zack, auf die andere Seite, Zeilensprung, Friede ihrer Seele. Es ist Zeit zu gehen, Luft holen ist angesagt. Lass uns morgen nochmal sprechen, Bernard. Abgemacht. Morgen ist ein neuer Tag.
Vielen Dank. Also Sie sehen schon, dass ein... Wie ich schon sagte, es ist ein poetisches, ein sprachgewaltiges Buch, es ist ein erotisches, fast schon pervers erotisches Buch, es ist auf jeden Fall ein sehr wütendes Buch auch zu teilen, auf jeden Fall immer auch ein sehr politisches Buch. Wir versuchen mal, uns ein bisschen anzunähern an diese Vielschichtigkeit, das kann natürlich gar nicht in allen Richtungen jetzt gleich gelingen. Dieses Wütende, was sich vor allen Dingen auch gegen die NGOs, Amore ist ja Mitarbeiterin einer NGO, rettet Bernard, nimmt ihn dann mit nach Italien, da kommen wir gleich noch drauf, wie es dazu kommt. Diese Rolle der NGOs in der Aufarbeitung dieser und in der Bewältigung dieser Katastrophe ist ja nachweislich eine dramatisch, tragisch, enttäuschende und auch beschämende Rolle. Über große Teile. Man weiß, dass nur 48% der Hilfsmittel überhaupt die leidende Bevölkerung erreicht haben. Das meiste ist versandet, entweder weil die großen NGOs gar nicht in Haiti aktiv waren, sondern in anderen Teilen der Welt, oder weil man sich dafür Luxushäuser geleistet hat oder andere Dinge. James, wie ist es dazu gekommen, dass du dich diesem Thema dann aus einem Abstand von 7 Jahren so genähert hast?
Sans me défendre, c'est plus une tristesse qu'une colère.
Es ist eher eine Traurigkeit als Zorn.
Et cette tristesse me poursuit encore face à l'état du monde.
Diese Traurigkeit verfolgt mich angesichts des Zustandes der Welt.
Et c'est ce qui fait peut-être de moi un poète.
Möglicherweise ist es das, was aus mir einen Dichter macht.
Ma tristesse est plus importante que ma joie alors que je suis un fêtard.
Meine Traurigkeit überwiegt, ist wichtiger als meine Freude und dabei bin ich jemand, der sehr gern feiert.
Et j'avais d'autres chats à fouetter en dehors du tremblement de terre. J'avais d'autres chats à fouetter en dehors du séisme.
Und an sich hatte ich anderes zu tun, was mit dem Erdbeben nichts zu tun hatte.
Sauf que l'événement que j'ai vécu m'empêche encore, aujourd'hui encore, de dormir.
Nur dass das, was ich da erlebt habe, mir noch jetzt den Schlaf raubt.
Double merveille. La tristesse du monde n'intéresse pas le monde.
Und die Traurigkeit der Welt interessiert die Welt nicht.
Donc, du coup, les artistes ont pour devoir d'accoucher la beauté, de la beauté.
Und deswegen haben Künstler die Aufgabe, sich der Schönheit zu nähern.
Donc j'ai pris moi ce qui m'intéressait. C'est comment arriver à mixer un tremblement de terre, une épidémie, le choléra, et puis des milliers de morts, et beaucoup de choses qui ne sont pas du tout sexy, et puis pour en faire quelque chose d'une symbiose de merveille. C'est ça qui m'intéressait comme poète.
Was mich als Dichter interessiert hat, war eine Mischung zu schaffen aus einem Erdbeben, einer Katastrophe, aus tausenden Toten und
das ONG.
Den NGOs,
la corruption, tout ça.
Der Korruption, aber auch einer Epidemie, der Cholera. Und daraus ein Werk zu schaffen, ein Wunder, Belle Merveille.
Et mes personnages, Amore, cette Italienne qui vivait en Haïti avant le séisme.
Und meine Figur Amore, diese Italienerin, die bereits vor dem Erdbeben in Haiti lebte.
Et Bernard, cet Haïtien quadragénaire qui est un survivant du tremblement de terre.
Und Bernard, der Haïtianer, etwa 40 Jahre alt, der das Erdbeben überlebt.
Mais ce couple amoureux a sauvé mon livre parce que c'est ce qui a permis de suivre un peu vivre tous les malheurs du monde. Ben si l'amour sous-tend tout ça, eh bien la merveille devient possible.
Dieses Liebespaar hat mein Buch ein wenig gerettet, denn bei allem Unglück auf der Welt, wenn die Liebe im Spiel ist, dann wird ein Wunder möglich.
Man muss sagen, der Titel ist doppeldeutig.
Le titre est ambigu.
Oui, c'est plus ambivalent, parce que c'est une expression qu'on utilise couramment en Haïti.
Der Titel ist ambivalent, das ist ein sehr häufig gebrauchter Ausdruck in Haiti.
Et qui veut dire incroyable mais vrai.
Und der bedeutet unglaublich, aber wahr.
Ça traduit à la fois un événement heureux ou malheureux.
Das kann sowohl für ein glückliches als auch für ein unglückliches Ereignis gebraucht werden.
Une ville qui prend feu, on peut crier belle merveille.
Wenn also eine Stadt in Flammen aufgeht, kann man ausrufen, Belle Merveille, was für ein Wunder.
Une belle femme passe, oh belle merveille.
Oder es geht eine schöne Frau vorbei, was für ein Wunder.
Et voilà.
So dass ich einfach in diesem Ausruf schon das ganze Elend, aber auch gleichzeitig auch wieder der Versuch, etwas Positives zu schaffen, irgendwie verdichten.
Donc dans cette exclamation se manifeste et tout le malheur, mais également le désir de créer quelque chose de positif.
Oui, à l'image de ce qu'on, à l'image du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire on a besoin de vibrer, sauf que il y a tout le temps des choses terribles qui se passent. Et il faut avancer. Et l'art, le grand paradoxe, c'est que l'art, on dirait, gagne en profondeur dans le malheur.
Man kann sagen, dass paradoxerweise die Kunst an Tiefe gewinnt, dass die Kunst im Unglück an Tiefe gewinnt.
Je ne veux pas faire des tragédies mon fonds de commerce. Mais c'est connu, c'est-à-dire il y a les grands mouvements littéraires qui parlent de ça, de la douleur, on sait quelle place joue la douleur, la souffrance chez les poètes, que ce soit chez Goethe, que ce soit chez les romantiques, c'est des thèmes éternels, quoi.
Hein? La souffrance du jeune Voltaire. Ich möchte nicht gerade sagen, dass es für mich zur Masche wird, aber man kennt aus der Literaturgeschichte, dass der Schmerz und das Leid darin eine große Rolle spielen.
Depi mwen gade pye ou mwen vi gen la ri, jwe potre tout vivi yon lan mou pye a te. Pye ou se bon nouvel ki fet pou sa mache, pye ou se de mevey ki fet pou l'om sezi. Cheri pi ga ou ont si se la mal reme ou, lan mou se chov souri di jou ke tet an ba. Cheri pi ga ou ont si se la mal reme ou, lan mou se chov souri di jou ke tet an ba. C'est bonne nouvelle qui fait pour ça marcher, chérie qui t'aime remè ou, côté l'autre négligé ou. M'kaba ou de même des bas savon lavé qui t'aime savon et pied ou, jouk la nuit qui m'en joue. M'kaba ou de même des bas savon lavé qui t'aime savon et pied ou, jouk la nuit qui m'en joue. Qui t'aime savon et pied ou, jouk la nuit qui m'en joue. Nouvelle qui fait pour ça marcher, chérie qui t'aimerait mais au côté l'autre négligé. M'kaba ou de même des bas savons lavé qui t'aime savon et pied. Jouk la nuit qui m'en joue. M'kaba ou de même des bas savons lavé qui t'aime savon et pied. Jouk la nuit qui m'en joue. Qui t'aime savon et pied. Jouk la nuit qui m'en joue. La nuit qui me joue. Jouk la nuit qui me joue.
Beziehen wir mal an dieser Stelle Ulrike Bolte mit ein. Es ist ja ein preisgekröntes Buch, das habe ich noch nicht gesagt. Das Buch hat im Juni den Internationalen Literaturpreis des Haus der Kulturen der Welt in Berlin erhalten, unter anderem auch für die Übersetzung und die besondere Qualität der Übersetzung.
Und le livre a reçu le prix de littérature internationale de la Maison des Cultures du Monde de Berlin, entre autres pour cette traduction d'excellente qualité.
Es gibt hier ein sehr schönes Zitat auf dem Gedichtband von James Noel: Ich schreibe, um leicht wie Papier zu werden. Wie schafft man das, so etwas dann in der Übersetzung zu erreichen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, also jetzt vor allem bei dem Buch, weil es eben sehr, sehr komplex ist, auch, also nicht nur von der Architektur der des Textes als Kunstwerk und dann auch die Architektur der Geschichte, sondern auch, weil, vielleicht haben Sie das gerade gemerkt, James hat ganz anders gelesen als ich. Das sind natürlich auch persönliche Entscheidungen, aber es ist natürlich auch so, dass dem französischen Original, das ja nun auch ein besonderes Französisch ist, gewissermaßen eine Musikalität eingeschrieben ist, die man in dem Moment, wo man sie ins Deutsche bringen möchte, wenn man nicht alles verändern kann, so leicht nicht reproduzieren kann. Das heißt, man muss tatsächlich so Entscheidungen treffen und sagen, okay, worauf achte ich jetzt bei so einem Gesamtkunstwerk und was kann ich so rüber retten? Ich habe mich dann dafür entschieden, so die Metrik jetzt nicht so nachzubilden, sondern, also sozusagen die Metrik im weiteren Sinne, sondern tatsächlich so das Lautmalerische, das auch darin anklingt, dass zum Beispiel in der Ouvertüre eben im Original ein Papillon auftaucht und dieser Papillon auch noch anspielt auf das Kürzel von Port-au-Prince, also was man sozusagen im Flughafen auf den, ne, wenn man eine Bordkarte hat, findet man ja immer so ein Kürzel für den jeweiligen Flughafen. Und das ist eben PAP, also BAP für Port-au-Prince und dann eben auch noch Papa Loco, wo auch dieses PAP nochmal vorkommt. Was mache ich damit, wenn Papillon auf Deutsch Schmetterling heißt? Dann kann ich eben lautmalerisch werden und also zum Schmettern übergehen und darin schon vorwegnehmen, dass demnächst eben die Erde in die Luft gehen wird, sprich es ein Erdbeben geben wird und es deswegen auch schmettern wird oder wie James gestern auch sagte, es zu einer Art Symphonie der Erde kommt, also jetzt mal so ganz abstrahiert von diesen horrenden Opferzahlen. Das sind so Momente, wo ich dachte am Anfang so, okay, was habe ich nur gemacht, als ich gesagt habe, ich übersetze dieses Werk. Das hat sich dann aber tatsächlich mit so einer spielerischen Attitüde dann gelöst, natürlich im Wissen, dass ich eben die Musikalität so im strengeren Sinne nicht abbilden kann. Ich weiß nicht, ob ich damit schon so ein bisschen antworte. Es ist dann noch so, das ist jetzt vielleicht noch nicht so deutlich geworden in dem, was wir gelesen haben, dass es unglaublich viele Anspielungen gibt, so politischer Natur und historischer Natur. Also es gibt quasi immer wieder so Rekurse in die Geschichte Haitis und die werden dann wortspielerisch irgendwie eingebracht. Und dann haben wir natürlich einerseits entschieden, wir machen hier und da ein paar Fußnoten und andererseits war auch klar, wie kann ich jetzt ins Deutsche, ne? Also das geht kaum. Das heißt, man muss auf einige Mehrdeutigkeit just verzichten und sich dann aber auch dafür stark machen, dass an anderer Stelle dann so ein bisschen was dazukommt. Ne? So ist es ja immer, wenn man übersetzt, es geht immer was verloren, man kann aber eben auch was Neues schaffen. Und das habe ich eben auch versucht. Aber wenn es so ums Lesen geht, ist es wirklich so, dass ich sage, okay, James ist der Dichter und ich bin sozusagen die zwar auch seine Lyrik nachgedichtet hat und da lese ich natürlich auch anders, aber hier, das kann ich nicht so singen. Also gestern haben wir tatsächlich auch noch mal einen Teil gelesen, wo er wirklich gesungen hat, streckenweise und das ist dann ganz schwierig im Deutschen, es klappt im Deutschen nicht. Ja.
Wollen wir noch ein Stück vielleicht dann im Anschluss direkt hören?
Ja. On lit les oiseaux? Das ist jetzt auch nochmal aus dem eher Anfang des Buches, ja.
Le nom des oiseaux. Peut-être qu'à l'heure qu'il est. Peut-être que je n'aurais rien su si je n'avais pas rencontré Amore. Ma petite fée napolitaine, ma belle tigresse de frangipane. J'aurais continué peut-être à écrire des poèmes en vers libre dans les rues cabossées de la ville. Peut-être qu'à l'heure qu'il est, mes os ne seraient bons même à faire de la poussière. Ce qui me serait resté se trouverait peut-être dans une fosse commune, ayant reçu les petits Mozart de la cité. Chaque fois que je raconte cette histoire, à quelqu'un qui n'est pas du pays, à un étranger, comme on dit, il prend toujours soin de me rappeler que même si vous avez failli finir dans une fosse commune, ça ne fait pas de vous un petit Mozart. Admettons tout de même que je ne suis pas un petit Mozart, que tous les morts ne sont pas des petits Mozart. Je ne comprends pas le jugement hâtif ni l'impolitesse brute devant ma condition humaine en pointillé. Je ne comprends surtout pas le silence non observé au bord de ma fosse commune et de mon histoire hypothétique de petit Mozart. Bref, les secouristes au long cours, les étrangers, comme on dit, me ramènent toujours à ma condition d'ombre perdue, comme quoi je ne peux pas rêver de ma chanson ni donner muscle à ma condition intérieure, à ma petite musique intérieure. Alors qu'il est, je me demande ce que je serais devenu sans ma rencontre avec Amore. C'était l'étrangère qui a travaillé comme bénévole pour différentes structures humanitaires. Elle l'expat avant la lettre qui est passée en papillon de la rose des champs à la fleur vénéneuse de la ville Kabosé. C'est Amore, elle qui n'est pas du pays, elle l'étrangère qui m'a permis de me familiariser avec ce qui reste de mon pays. Elle qui m'a aidé à m'intégrer au cœur de la dislocation, au mi-temps du grand chaos, au milieu du grand bordel du siècle où tout le monde encule tout le monde, les nationaux des nationaux, les internationaux des nationaux et les internationaux des ultranationaux. Amore m'a fait rencontrer des séraphins. Amore m'a fait toucher le sexe des anges. Amore m'a fait monter, voler au plus haut de l'échelle. Elle m'a fait toucher le point G des ONG. Sous l'aile d'Amore, j'ai rencontré des colombes, des condors, des malfinis, des tourterelles, des aigles, des urubus, des spipirites, des corbeaux qui discutent fromage au bec. J'ai rencontré des charognards parfumés, des paons qui font la roue. J'ai rencontré des pintades, des loups-garous, sans compter les canards sauvages prêts à passer à la casserole ou à la casse. Amore m'a fait rencontrer des perruches, des jacovers galants, que sais-je. Le petit Bernard n'est pas un dictionnaire des animaux. Ne m'en demande pas plus. On ne peut pas vivre dans un pays complètement déplumé et connaître à la fois tous les noms des oiseaux.
Vogelnamen. Womöglich hätte ich von all dem nichts mitgekriegt, wenn ich Amore nicht kennengelernt hätte, meine neapolitanische Fee, mein Mandelschnitten-Raubtierweib. Vermutlich hätte ich in den zerbeulten Straßen der Stadt einfach weiter freie Verse verfasst. Meine Knochen sind zurzeit aber wahrscheinlich nicht mehr für Knochenmehl zu gebrauchen. Was mir geblieben wäre, läge womöglich in einem der Massengräber, in denen die kleinen Mozarts aus den umliegenden Siedlungen gelandet sind. Jedes Mal, wenn ich jemanden, der nicht in diesem Land lebt, also einem Fremden, wie man so sagt, diese Geschichte erzähle, bemüht sich dieser in der Regel, mich daran zu erinnern, dass man, selbst wenn man beinahe in einem Massengrab gelandet ist, noch lange kein kleiner Mozart ist. Geben wir also zu, dass ich kein kleiner Mozart bin und auch all die Toten keine kleinen Mozart sind. Ich verstehe aber weder dieses völlig übereilte Urteil, noch begreife ich, wieso meiner so schludrig dahingestrichelten Condition humaine mit derartiger Unhöflichkeit begegnet wird. Vor allem aber kapiere ich nicht, warum am Rande meines Massengrabs und meiner hypothetischen Geschichte vom kleinen Mozart kein Schweigen gewahrt wird. Kurzum, die Langstreckenretter, die Fremden, wie man so schön sagt, sie führen mir immer wieder vor Augen, dass ich ein Dasein als verlorener Schatten friste, als dürfte ich nicht von meinem Liedchen träumen, als dürfte ich meiner kleinen inneren Melodie keine Stimme geben. Ha, von wegen. Zurzeit frage ich mich immer wieder, was ich bloß wäre, wenn ich Amore nicht getroffen hätte. Sie ist die Fremde, die als Freiwillige für unterschiedliche humanitäre Einrichtungen arbeitet. Sie ist die Expat avant la lettre, die als Schmetterling von der Heckenrose zur giftigen Blume der zerbeulten Stadt flatterte. Amode ist es, also die, die nicht aus diesem Land stammt, die Fremde ist es, die mir dabei geholfen hat, mich mit den Überresten meines Landes vertraut zu machen. Sie hat mir dabei geholfen, mich im Herz des Zerfalls, mittenmang im Chaos, in dieser Riesenunordnung des Jahrhunderts zurechtzufinden, in der alle Welt verarscht. Die Nationalen, die Nationalen, die Internationalen, die Nationalen und die Internationalen, die Ultranationalen. Amore hat mich zu den Seraphim geleitet. Sie hat mich das Geschlecht der Engel berühren lassen. Amore hat mir Aufwind beschert, hat mich fliegen, hat mich bis zum höchsten Spross der Leiter aufsteigen lassen, hat mich zum G-Punkt der NGOs gebracht. Unter Amores Fittichen bin ich auf Tauben gestoßen, auf Kondore, Bussarde, Turteltauben, Adler, Rabengeier, Neuweltfliegenschnäpper, auf miteinander zankende Raben mit Käse im Schnabel. Ich habe parfümierte Aasvögel angetroffen, ratschlagende Pfauen, Perlhühner und Werwölfe, ganz zu schweigen von den wilden Enten, die direkt in den Topf oder auf den Trümmerplatz gehören. Amore hat mich mit Schnattergänsen, Plapperpapageien, mit was weiß ich noch allem bekannt gemacht. Der kleine Bernard ist schließlich kein Tierlexikon. Frag mich nicht weiter. Man kann nicht in einem völlig zerrupften Land leben und dann auch noch alle Vogelnamen kennen.
Vielen Dank. Ich wollte das Geheimnis von Amore noch lüften, warum Amore aus Italien kommt. Könnte sie auch aus Deutschland kommen?
Je voudrais encore savoir le secret d'Amore. Pourquoi vient-elle d'Italie? Pourrait-elle aussi venir d'Allemagne?
Il faut pas être jaloux. C'est la vie, hein? Au fait, j'ai vécu un an en Italie. J'étais pensionnaire de la Villa Médici. Et je crois que j'étais charmé par l'Italie, par les Italiennes, par la bande-son italienne.
Ich habe ein Jahr in Italien gelebt als Pensionär der Villa Medici und ich glaube, ich war einfach verzaubert von Italien und von den Italienerinnen.
Et puis, il y a aussi le roman qui cherche et qui trouve tout seul ses personnages. Et il y a dans le grand chaos du séisme, ben, comme il y avait toutes les nations, il y a les ONG, il y avait ce que j'appelais une espèce de spaghetti des nations.
Und dann sucht der Roman sich selbst seine Personen und in diesem ganzen Chaos des Erdbebens gab es, was ich das Spaghetti-Gericht der Nationen nenne.
Et c'est tout naturellement que l'Italie s'est invitée.
Und dazu gehört Italien natürlich dazu.
Et ça comptait que c'est un pays qui a une histoire sismique, la terre tremble beaucoup en Italie.
Ganz davon abgesehen, dass Italien eine seismische Geschichte hat, die Erde bebt in Italien oft.
Das sind 36 Sekunden, aber dann liegen 10 Jahre dazwischen und diese 36 Sekunden haben das Land sozusagen über viele, viele Jahre hin zerstört. Wie ist die Situation heute?
Ces 36 secondes ont détruit le pays pour beaucoup d'années. 10 années ont passé. Quelle est la situation aujourd'hui?
Bon, il y a beaucoup de mensonges pour commencer. Le séisme a surtout détruit Port-au-Prince.
Es werden darüber ziemlich viele Lügen erzählt. Zunächst mal, das Erdbeben hat vor allen Dingen Port-au-Prince zerstört.
C'est la capitale qui est. Qui en était frappé terriblement.
Das heißt, die Hauptstadt war betroffen und zwar sehr schlimm betroffen.
Et comme la capitale phagocytait tout, évidemment tout le pays en est affecté.
Und da die da die Hauptstadt
El Famoso. Tout le pays en est affecté parce que c'est la capitale qui était le cœur.
Da die Hauptstadt das Herz des Landes ist, war das ganze Land betroffen.
Mais c'est une longue histoire parce que le tremblement de terre, on dirait, c'était un signe avant-coureur de plusieurs autres catastrophes qu'on n'avait pas vu venir.
Das Erdbeben war allerdings auch Vorzeichen für eine Reihe anderer Katastrophen, die wir nicht geahnt haben.
Comme vous avez pu constater, mon roman n'est pas seulement sur le tremblement de terre, c'est sur 7 ans de la vie d'un homme, de la vie d'un peuple, de la vie de notre planète, la Terre.
Wie Sie festgestellt haben, ist mein Roman nicht nur über das Erdbeben, sondern es geht um 7 Jahre im Leben eines Mannes, eines Volkes und auch 7 Jahre im Leben des Planeten.
Tout de suite après le tremblement de terre, eh bien, on a eu comme président un chanteur populaire et c'était l'annonceur de notre personnage qu'on trouve aujourd'hui à la tête de la plus grande puissance du monde, Donald Trump.
Kurz nach dem Erdbeben ist bei uns ein populärer Sänger Präsident geworden und der hat einen anderen angekündigt, der heute Präsident der größten Macht der Erde ist, nämlich Donald Trump.
On l'a eu 6 ans avant. Et donc quand j'en parlais avec mes amis, ils me disaient, mais non, quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Maintenant, avec Donald Trump, tout le monde comprend. Mais on l'a eu avant.
Wir haben das 6 Jahre zuvor gehabt, als ich mit meinen Freunden darüber gesprochen habe, haben sie gesagt, das ist doch nicht möglich. Aber nun haben wir ihn, Donald Trump.
Donc beaucoup de dérives, beaucoup de frasques, de scandales, et tout ça s'est rassemblé dans Belle Merveille et sur fond d'amour sismique à travers Bernard et Amore, heureusement.
Also viele, viele Ausschweifungen, viele Eskapaden und das ist alles in dem Roman Was für ein Wunder versammelt. Vor dem Hintergrund der seismischen Liebe zwischen Bernard und Amore.
Ich möchte Herrn Trier zuletzt auch noch ins Gespräch einbeziehen. Erstmal vielen Dank, dass Sie das gedolmetscht haben die ganze Zeit. Sie haben sich ja nun der karibischen Literatur verschrieben mit Ihrem Verlag. Würden Sie ein bisschen was sagen, wie es dazu gekommen ist und was so das Ziel Ihres Projekts ist?
Gut, dazu gekommen ist es ursprünglich durch einen reinen Zufall. Ich habe mich einmal an einem kollektiven Projekt zur Übersetzung von frankophoner Literatur, also noch ohne Schwerpunkt auf der Karibik, beteiligt. Und dabei fiel mir ein Autor aus Haiti zu. Ich hatte keine Ahnung von diesem Land und mich hat aber dieses Buch so sehr fasziniert, dass ich dann angefangen habe, andere Autoren aus Haiti zu lesen, bin auch zu einem Festival gegangen, bei dem mehrere dieser Autoren zu Gast waren. Und das war für mich eine völlig neue Welt, man kann fast sagen ein neues Universum, das sich da aufgetan hat. Und nachdem dieses gemeinschaftliche Projekt gescheitert ist, die Beteiligten haben sich irgendwann zu zerstritten, hat das eigentlich Jahre an mir genagt, dass dieses Buch, das mir so gefallen hat, dass ich das nur für die Schublade übersetzt hatte. Und ich habe dann, das war 2006, beschlossen, einen neuen Anlauf zu unternehmen und habe dann kurz entschlossen, eben einen eigenen kleinen Verlag gegründet, um zunächst dieses eine Buch, das ich übersetzt hatte, herauszubringen und habe dann bei anderen Autoren, die ich in der Zwischenzeit gelesen hatte, um die Rechte angefragt und zu meinem großen Erstaunen habe ich sie hat man sie mir ohne Zögern gegeben, obwohl ich ein völliger Nobody war und damit gab es dann auch kein Zurück mehr und so lief das dann weiter. Glücklicherweise haben schon die ersten Bücher ein recht gutes Presseecho gehabt und damit haben wir Gott sei Dank immer wieder Erfolge gehabt, wie zum Beispiel jetzt auch diese Preisverleihung an James Noel. Und es ist für mich einfach eine unglaublich befriedigende Aufgabe, Autoren, die im deutschsprachigen Raum fast unbekannt sind, eben dem deutschsprachigen Publikum zu erschließen.
Sind Sie der einzige Verlag in Deutschland, der karibische Literatur verlegt, oder gibt es gelegentlich auch noch bei anderen
welche? Nein, ich habe da keinen. Es sind natürlich karibische Autoren auch schon lange, bevor es Literatur gegeben hat, in anderen Verlagen erschienen. Zum Beispiel hat der Aufbauverlag, ich glaube schon in den 70er Jahren, Anthony Phelps übersetzt. Auch andere Autoren aus der Karibik sind ins Deutsche übersetzt worden, aber wir sind, glaube ich, der einzige deutsche Verlag, der ausschließlich karibische Literatur herausbringt und einen Schwerpunkt auf Haiti hat.
Das war das Studio Literatur. Heute hörten Sie einen Mitschnitt einer Lesung vom 26. August 2020 im Haus der Weimarer Republik. Mein Name ist Guido Naschert und ich danke Ihnen fürs Zuhören.